Fritz.
Podcast. Markus Richter. Trackback.
Hallo und willkommen bei Fritz Trackback, der Show mit Internet und so, wo wir über das Internet sprechen. Und wir, das sind Markus Richter.
Hallo.
Und ich bin Dennis Kogel. Hi.
Hallo.
Und diese Woche haben wir ein paar schöne Themen dabei und ein paar darum drehen sich darum, was nächste Woche passiert. Und das ist die International Games Week Berlin. Das ist eine ganz interessante Veranstaltung, weil da ganz viele Events vorkommen, die verschiedene Sachen mit Videospielen zu tun haben. Mit Business, aber auch so mit Kunstkram, und darüber wollen wir gleich noch reden.
So. Und wir müssen auch etwas über etwas Ernsthaftes, Todbringendes, nein, nicht ganz so schlimm, aber es ähnelt so ein bisschen einem Zombie. Die Vorratsdatenspeicherung ist wieder da, sie heißt jetzt Höchstspeicherfrist. Es ist grob genommen, glaube ich, immer noch dasselbe, nämlich es soll gespeichert werden, wann ihr wo mit wem gesprochen habt und was die Netzpolitik-Leute davon halten, also die Leute, die das Blog Netzpolitik.org machen. Das werden wir heute hier im Laufe der Sendung erfahren. Ich sag mal, kleiner Spoiler, sie sind nicht so derbe begeistert.
Fritz Trackpick. Vom www ins RADIO.
Bringen wir euch in jeder Woche die Links, die so durchs Netz gewandert sind, von denen wir denken, dass ihr sie auch unbedingt gehört haben solltet. Und da sind natürlich immer die lustigen Dinge damit dabei, aber manchmal halt eben auch die ernsthaften, unangenehmen.
Genau, und da hat sich Trackback-Redakteur Wayne Schlegel so ein bisschen schlau gemacht über Public Shaming, über Science-Fiction-Kulturkämpfe und über das Urheberrecht.
John Ronson hat das Buch geschrieben, über das jetzt das ganze Netz spricht. In So You've Been Publicly Shamed spricht er mit Leuten, die online für Fehler runtergemacht wurden. Dass das Buch insgesamt sich aber viele Fehler leistet, das kritisiert Mapp auf kleiner 3. Das Scheitern, einem komplexen Thema gerecht zu werden, nennt er es, weil Ronson eben ohne Nuancen schreibt, Sexismus ignoriert und Trollerei mit berechtigter Kritik gleichsetzt. Mapps Text ist schon etwas älter, aber ein wichtiger Debattenbeitrag. Vom Blog Amy und Pink mag jeder halten, was er oder sie will. Fakt ist, die Mischung aus Nacktbildern, Popkultur und Hipsterkram kommt richtig gut an. Hinter den Kulissen sieht es aber nicht so toll aus. Blogbetreiber Marcel Wienercheck sagt: Wenn sich das deutsche Urheberrecht nicht bald ändert, müssen wir dicht machen. Denn für jedes Foto müssen jetzt nicht nur die Bildrechte beim Fotografen klargemacht werden, sondern auch Menschen auf dem Foto nach Erlaubnis gefragt werden. Eigentlich eine gute Sache, aber gerade für Blogger ein kaum zu stemmender Aufwand, der sie international nicht mehr konkurrenzfähig macht. In der internationalen Fantasy- und Science-Fiction-Szene tobt ein Kulturkampf und er hat einen saublöden Namen. Sad Puppies, traurige Welpen. Die Sad Puppies denken, dass die Hugo Awards für Science-Fiction-Literatur unterwandert sind von einer linken Autorenklique. Deshalb nominieren sie jetzt ihre eigenen konservativen Autoren. Dagegen wenden sich wieder Leute wie der Game of Thrones-Macher George R.R. Martin. Das ganze Thema ist für Außenstehende wahnsinnig komplex. Der New Statesman erklärt euch aber, warum diese nischige Geschichte doch so wichtig ist.
Und das solltet ihr euch auf jeden Fall selber durchlesen. Das könnt ihr euch selber durchlesen, indem ihr alle Links anklickt, die es dazu gibt. Und die gibt es im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de. Und was es dort außerdem noch gibt, gleich darunter, ist die nächste Netzmusik. Die könnt ihr euch nämlich runterladen. Hyper Wescent, Colder Than the Edge of Space.
Walls of
Colder than the Edge of Space von Hyphervescent war das. Und die Story von dem Musiker dahinter, von Andy Doran, das ist so ein pures Coming-of-Age-Filmgeschichten-Ding. Andy, der hat Design studiert, wollte eigentlich dann zur nächsten Werbeagentur gehen und Webdesign machen und sowas. Aber er hatte noch ein kleines Hobby und das war Musik machen.
Und das hat er dann ganz spontan zum Beruf gemacht, hat eine Band gegründet und das hat sich echt gelohnt, wie wir gerade gehört haben. Und trotzdem es ein Beruf ist, gibt es die ganze Musik umsonst zum Runterladen auf seinem Jamendo-Profil. Das dazugehörige Album heißt Evolution Gains Again. Könnt ihr euch gerne anhören und den passenden Link gibt's unter trackback.fritz.de.
Ja, Google hat in Europa jetzt wirklich nicht den besten Ruf, kann man sagen. Datenkrake, Megakonzern. Google wird so ein bisschen gemobbt, kann man sagen.
Aber zu Recht.
Naja, also jetzt macht die EU-Kommission aber ernst. Am Mittwoch hat sie eine formelle Beschwerde verschickt und wirft Google jetzt Wettbewerbsverzerrung vor.
Und an dieser Beschwerde hängt auch was dran, was ganz schön heftig ist. 6,6 Milliarden Euro Bußgeld soll Google zahlen, weil sie eben laut EU-Kommission ihre eigenen Dienste in Suchergebnissen bevorzugen und weil sie mit Android als Betriebssystem eine Monopolstellung einnehmen und anscheinend auch ausnutzen.
Mm, ganz schön gemein. Oh. Weil, ne, Google besteht ja eben nicht nur aus der klassischen Suche. Es gibt inzwischen auch viele, viele unterschiedliche Suchmaschinen in Google integriert. Zum Beispiel Google Shopping für Preise oder Google Travel für Flüge. Ja.
Und die alle bieten ja auch Angebote. Da kann man sagen, na, vielleicht Wettbewerbsverzerrung. Bei Android ist die Sache nochmal anders. Das Betriebssystem ist eigentlich frei erhältlich. Aber wenn Telefonhersteller die Google-Dienste auf dem Telefon haben wollen, die eigentlich kostenlos sind, dann müssen sie dafür Lizenzgebühren zahlen.
Und genau deswegen läuft seit 2010 ein Untersuchungsverfahren bei der EU-Kommission. Da gab es auch schon erste Ergebnisse. Google hat angeboten, die Suchergebnisse von Konkurrenzdiensten prominenter zu platzieren, aber das ist wohl noch nicht ganz genug für die EU-Kommission.
In dieser Woche hat unser Kollege David Krause bei den Radio Fritzen am Nachmittag darüber auch mit Thorsten Fricke gesprochen. Das ist der Autor des Buches Die Akte Google. Und Thorsten Fricke glaubt, die EU beschwert sich vor allem wegen dem Google Shopping.
Nun werden im Google Shopping Produkte angeboten, bei denen natürlich Google auch mitkassiert, die eigentlich nicht relevant sein dürften, weil sie nämlich zum Teil teurer sind als andere Angebote, also wenn es um gleiche Produkte geht. Das heißt, der Kunde dann mehr bezahlen muss, als wenn er zu anderen Vergleichsportalen geht.
Genau, und Google selbst hat zwar noch nicht offiziell Stellung genommen, es wurde aber so ein internes Memo geleakt. Da sagt Google im Prinzip, wir sind so ein bisschen enttäuscht, weil die Google-Dienste, um die es geht, um Shopping, Travel, die sind gar nicht so dominant in Europa, sondern Amazon, eBay, Idealo, TripAdvisor, so die Klassiker.
Google hat jetzt aber noch 10 Wochen Zeit, offiziell zu antworten. Und bis es wirklich zu Sanktionen oder Änderungen kommt, kann es noch, ihr müsst keine Angst haben, falls ihr es benutzt, bis zu 2 Jahre dauern.
Ja, und solche Versuche, gegen die Dominanz von Konzernen vorzugehen, die gab es auch schon vorher, zum Beispiel gegen Microsoft in den USA. Da kam es jetzt nicht zu der Zerschlagung des Konzerns, natürlich, sondern nur so zu Strafzahlungen und Konzessionen. Und Thorsten Fricke, der Autor von Die Akte Google, der hat dazu Folgendes zu sagen.
Ich finde, das ist sicherlich eine Drohung, eine Milliardenstrafe und das liest sich auch ganz gut. Aber viel wichtiger wäre es, hier nachhaltige Lösungen zu finden, weil wir können alle kein Interesse daran haben, dass es, egal wie die Firma auch immer heißt, ein Unternehmen gibt, was unser ganzes Leben bestimmt ist.
Thorsten Fricke, der Autor von Die Akte Google, sieht also die Gefahr bei Google gar nicht so sehr bei der Bevorzugung von bestimmten Sachen, wie zum Beispiel Shopping-Diensten, sondern darin, dass Google im Großen und Ganzen unser Leben bestimmt und vielleicht sogar die Kontrolle dann übernehmen könnte.
Ja, und Google selber, die sehen das natürlich nicht so, aber ich muss auch einfach sagen, es gab ja noch nie einen solchen Konzern wie Google. Es wird also spannend zu sehen, wie genau das EU-Urteil und die möglichen Änderungen bei Google aussehen. Die Links zum Thema haben wir euch ins Blog zur Sendung gepackt auf trackback.fritz.de.
Und da gibt's auch die nächste Netzmusik, die kommt von Shlomo und Jeremy und heißt No More. Yeah. Shlomo.
Why you running, 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 why
Es gibt ja so Freundschaften, da denkt man sich, hä? Hä? So ist das bei Shlomo und Jeremy. Jeremy, das ist so ein R&B-Star, der macht so schnulzige Chart-Hits mit 50 Cent. Und Shlomo, na, das ist halt so ein Underground-Produzent aus L.A., so richtig cool, geliebt von den Musikkritikern, bekannt in der Elektronika-Community. Wirklich zwei verschiedene Galaxien. Und doch funktioniert das Ganze wirklich ganz wunderbar, wenn sie zusammen Musik machen. Dann kommt nämlich wirklich ganz, ganz moderner, toller R&B bei raus.
Ein richtiges gemeinsames Album gibt's noch nicht, aber anlässlich des aktuellen Shlomo-Albums Dark Red hatte die No More EP, die eben gemeinsam mit Jeremy gemacht hat, ins Netz gestellt und ihre gemeinsamen Tracks, die es bis jetzt schon gibt, zumindest schon mal so gebündelt. Da kommt bestimmt ein bisschen mehr. Ihr könnt es euch auf jeden Fall runterladen. Unter trackback.fritz.de findet ihr den passenden Link.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Bringen wir euch die besten Stories aus dem Netz, und wenn Markus und ich im Studio stehen und dann nicht selber die besten Stories im Netz suchen können, dann schicken wir dafür Trackback-Linksucher Wayne Schlegel los, und der hat Folgendes für euch dabei.
Hey, wie geht's? Was gibt's Neues? Ich bin umgezogen, lange nichts mehr gehört von dir. Lass uns mal wieder miteinander quatschen. Sowas landet in eurem E-Mail-Postfach und dann bleibt es unbeantwortet. Monatelang. Weil das Leben dazwischen kommt. Und es nagt an euch und das Antworten wird immer schwerer. Darum gibt es jetzt den International E-Mail Forgiveness Day. Der Tag der E-Mail-Vergebung. Am 30. April sollt ihr alte E-Mails beantworten, ohne euch schlecht fühlen zu müssen. Ausgedacht haben sich das die Jungs vom Reply All Podcast. Wir lieben das Konzept und den Podcast, in dem es in Reply All um unbeantwortete E-Mails geht, müsst ihr euch einfach mal anhören. Leute, echte Aufmerksamkeit bekommt man ab 2015, wenn man nicht mehr zur Republika geht, und echten Fame im Netz bekommt ihr nur, wenn ihr ein Buch schreibt. Solche und noch mehr Tipps für Internetruhm gibt das Blog Siegsteil im Post, meine 15 GB Netzfame-Minismus. Das ist alles sehr augenzwinkernd, trifft aber voll ins Schwarze. Selten gab es eine so gute und witzige Zusammenfassung des Internets. Ben Bloom hat diese Woche das Internet durchgespielt. Ben ist Sportreporter für den britischen Telegraph und ist nach Dortmund gereist. Er soll einen Live-Blog schreiben über die Pressekonferenz zum Abgang von Trainer Jürgen Klopp vom BVB. Und dann merkt Ben, scheiße, die Pressekonferenz ist ja auf Deutsch und ich verstehe nichts. Was dann folgt, ist der witzigste Sportjournalismus seit langem. Ben postet GIF-Wackelbilder von Klopp, bereut öffentlich, Deutsch als Fremdsprache abgewählt zu haben, holt sich die Infos von Sitznachbarn. Der Mut zur Lücke hat sich gelohnt. Blum hat jetzt viele neue Fans. Zu Recht.
Ben Blum ist mein Held. Ich liebe Ben Blum, weil ich auch Knöpfe drücke und Angst habe, alles falsch zu tun. Die ganzen Links zu der Blogshow haben wir euch ins Blog gepackt auf trackback.fritz.de.
Und die nächste Netzmusik, die ihr dort auch findet, die klingt auch ein bisschen nach einem Ben Blum. Jeffrey Philip Nelson ist nämlich, hat keinen Bock auf Notentheorie und Rhythmuslehre, sondern macht alles nach Gehör. Einfach so setzt sich hin, macht Musik und die stellt er dann für umsonst ins Netz. Wir hören jetzt 17 von Jeffrey Philip Nelson.
When I was 17, I could do anything. I'd sleep in every morning till my friends would get me on my feet. When I was 17, I learned to make this voice sing. I'd say a lot of careless things, I wouldn't give a second thought. Life was carefree then, the day before I became a man. Mm-hmm. didn't give a single care to what the world might think of me. Life was carefree then, the day before I became a man.
Haha, 17 war das von Jeffrey Philip Nelson.
Oh, ich dachte, jetzt passiert noch etwas mit Musik.
Oh, mit Musik? Passiert noch irgendwas mit
Nein,
Musik?
Nein, es passiert nichts mit Musik. Es geht um Vorratsdatenspeicherung.
Das hat nichts mit Musik zu tun,
das
Markus.
Stimmt. Es ist ein Wort, wo viele auf Durchzug schalten.
Ja.
Es ist langweilig. Unfassbar langweilig. Für die meisten jedenfalls sollte es aber nicht sein, weil es heißt übersetzt, die Bundesregierung überwacht eure Kommunikation und speichert alles Mögliche über euch ab für irgendwelche Zwecke, von denen man nicht so genau weiß, was sie sind.
Ja, und eine Weile hieß es ja, dass die Vorratsdatenspeicherung für immer vom Tisch ist, aber jetzt ist sie wieder da wie so eine Art garstiger Politik-Zombie-Monster in angepasster Form, in hübsch, zumindest als Vorschlag. Und warum das ein gewaltiges, blödes Problem ist, darüber haben wir vor der Sendung mit Markus Beckedahl, dem Internet-Superhelden vom Blog Netzpolitik, gesprochen.
Und als erstes wollten wir von dem wissen, wie genau sieht denn jetzt diese neue, angepasste, aufgehübschte Vorratsdatenspeicherung aus?
Also die Bundesregierung hat erstmal Leitlinien vorgestellt. Leitlinien bedeutet, dass wir noch nicht den genauen Gesetzestext kennen, sondern nur Formulierungen, die dann später in Gesetzesform gegossen werden sollen. Es gibt auch noch einige Unklarheiten, deswegen wissen wir das noch nicht alles. Was wichtige Eckpunkte wären, sind beispielsweise 10 Wochen lang soll gespeichert werden, wen wir wann angerufen haben und mit welcher IP-Adresse wir wann ins Internet gegangen sind. Und für 4 Wochen sollen Standortdaten gespeichert werden. Da gibt es auch noch Unklarheit, was damit gemeint ist. Viele Medien haben berichtet, dass der Standort eines Telefonats von einem Handy aus nur gespeichert werden soll, also in welcher Funkzelle war das Handy, als wir einen Anruf getätigt haben. Wir gehen aber davon aus, dass es wie bei der früheren Vorratsdatenspeicherung immer gespeichert wird, wenn sich unser Smartphone beispielsweise mit Facebook oder unserem Mail-Server verbunden hat, um nachzugucken, ob neue Nachrichten da sind. Das kann bis zu 20.000 Daten in 4 Wochen bedeuten, nämlich immer genau, wo wir alle 2 Minuten waren.
Dieser Entwurf zur Vorratsdatenspeicherung läuft ja unter angepasste Vorratsdatenspeicherung. Das klingt dann irgendwie alles wieder nach Rechtsstaat und dass alles korrekt und toll ist. Ist das alles also so eine Art Feigenblatt? Weil so toll klingt das jetzt für mich nicht.
Ja, das ist alles Neusprech, ne? Also die Bundesregierung verkündet hier größtmöglichen Datenschutz und der Sicherung unserer Grundrechte, schreibt das ganz groß drauf, aber im Kleingedruckten steht ganz offensichtlich drin, dass wir es hier mit ganz starken Eingriffen in unsere Grundrechte zu tun haben. Und all das, was die Bundesregierung sagt in Richtung, naja, das ist ja schon grundrechtsfreundlicher als die frühere Vorratsdatenspeicherung, bedeutet nur, dass man sich jetzt an Urteilen von höchstrichterlichen Entscheidungen orientiert, nämlich denen des Europäischen Gerichtshofs und denen des Bundesverfassungsgerichts, die gesagt haben, also die letzte Vorratsdatenspeicherung, die war ganz groß verfassungswidrig und die jetzt wahrscheinlich bei der nächsten Vorratsdatenspeicherung sagen wird, naja, das könnte immer noch verfassungswidrig sein.
Das ist ja genau das, was passiert ist bei dem letzten Mal, als die Vorratsdatenspeicherung versucht wurde. All die Proteste haben eigentlich nichts geholfen, sondern es waren die Gerichte, die es geklärt haben. Was ist denn eure Strategie bei diesem Mal, wie ihr dagegen vorgehen wollt? Auch wieder vors Gericht ziehen?
Also wir haben erstmal das Problem, dass wir eine große Koalition haben. Die haben den Willen, das jetzt in diesem Jahr durchzuziehen. Und wenn wir Pech haben, danach sieht es im Moment aus, dann wird zum 01.01.2016 diese Vorratsdatenspeicherung in Kraft treten. Danach gibt es sicherlich viele, die vor Gericht ziehen werden. Verschiedene Parteivertreter haben das schon angekündigt, aber wir können uns das auch vorstellen, genau wie vor einigen Jahren mit damals 35.000 Menschen in der größten Massenklage vor dem Bundesverfassungsgericht dort wieder hinzuziehen. Aber das können wir natürlich erst machen, wenn ein Gesetz auch verabschiedet wurde, weil wir jetzt nach ein paar Leitlinien zu urteilen, kann man nur sagen, das sieht aus, als ob es eine gute Chance gibt, dass das auch wieder verfassungsgerichtet verfassungswidrig ist. Aber letztendlich kann man ja erst Klage erheben, wenn ein Gesetz beschlossen ist.
Ja, vor ein paar Jahren war das ja ein großes Thema. Jetzt habe ich das Gefühl, dass es wirklich schwer wird, die Leute zu motivieren, weil es so ein bisschen scheint, dass Sicherheit und Überwachung, das wurde jetzt so oft diskutiert, dass inzwischen wirklich fast niemand mehr Bock hat, darüber zu reden, so gefühlt. Wie wollt ihr die Leute dazu motivieren?
Ja, sagen wir mal, der Unterschied zwischen Vorratsdatenspeicherung und den Snowden-Enthüllungen war und ist die ganze Zeit gewesen, dass die Vorratsdatenspeicherung etwas ist, was wir theoretisch stoppen könnten, weil es ist ein Gesetzesvorhaben, was auf nationaler Ebene bei uns beschlossen wird und da kann man sagen, ja oder nein. Bei den Snowden-Enthüllungen hatten wir ja das Problem, dass es irgendwie einer Vielzahl an Entscheidungen auf unterschiedlichsten politischen Ebenen bis hin zu in fremden Ländern irgendwie bedarf, um da einen Wechsel zu erreichen. Insofern glaube ich schon, dass die persönliche Betroffenheit für viele Bürgerinnen und Bürger bei der Vorratsdatenspeicherung viel eher sichtbar wird und es hier zu mehr Protesten kommen kann. Allerdings haben wir es halt leider mit 80% große Koalition zu tun, wo die CDU, CSU relativ schmerzfrei für eine Vorratsdatenspeicherung ist und sich von Grundrechtsargumenten nicht irgendwie überzeugen lässt. Aber wir haben immer noch Hoffnung, dass Teile der SPD tatsächlich nochmal in unser Grundgesetz reinschauen und sich nicht blenden lassen von dem, was sie aus dem Innenministerium zu hören bekommen, sondern sich da tatsächlich darauf besinnen, dass zu den sozialdemokratischen Werten auch der Schutz unserer Privatsphäre und Privatheit gehört und dass der Staat einfach in manchen Dingen in unserem Privatleben nichts rumzuschnüffeln hat.
Ja, die Vorratsdatenspeicherung kommt wieder zurück. Die SPD soll es vielleicht richten. Wir finden das überhaupt nicht cool. Das war Markus Beckedahl vom Blog netzpolitik.org und auf trackback.fritz.de gibt es den Link dazu.
Und was es dort auch gibt, ist die ganzen Links zu unserer Netzmusik und die nächste ist von Livo und heißt Swimming Pools. Viel Spaß dabei.
Neue Musik aus Dresden war das. Laivo heißt der junge Produzent aus Sachsen, der mit Chapter 2 eine richtig gute Elektro-EP ins Netz gestellt. Das sind 6 Songs, alle gut für die nächste Party, auch gut geeignet als Moderationsbett, haben wir gerade festgestellt. Wer Laivo ein bisschen Geld zukommen lassen will, der kann seine Songs auch bei iTunes, Google Play und Co. kaufen oder eben bei Bandcamp für lau herunterladen.
Da hat Laivo nichts dagegen, er will selbst bloß da sein, wo die Leute seine Musik hören können. Das Geld ist dann egal. Nette Geste, die ja dann vielleicht doch die ein oder andere Spende bei Bezahldownload wert ist. Swimmingpools war das von Laivo und den Link findet ihr im Blog zu dieser Sendung. Fritz Trackpick. Kommen wir zu etwas völlig anderem, zu Twitter. Twitter ist ja generell eine ganz coole Sache, weil man sich da mit vielen anderen Leuten unterhalten kann, Meinungen austauschen kann, aber es gibt auch Dinge, die wirklich wenig Spaß machen. Dennis, eine nicht vollständige Liste?
Trolle, Misogynisten, Gamergate.
Okay, und was kann man dann gegen die tun, wenn die einen auf Twitter belatschern?
Also ich blocke, ich melde bei Twitter, weiß nicht, sowas?
Das kann man machen, das ist dann mal sozusagen sehr öde Handarbeit. Man kann auch eine Armee von Robotern darauf loslassen. Twitter-Bots, das ist zumindest die Idee vom Berliner Künstlerkollektiv Peng. Die haben nämlich auf die Trolle bei Twitter ungefähr 160 Twitter-Bots geschickt, um sie in allen Sprachen der Welt davon zu überzeugen, das Trollen sein zu lassen. Und zwar mit komischen YouTube-Videos, wo ein sehr seltsamer Mann sehr seltsame Dinge sagt und die sie ungefähr so anhören.
Well, you may be suffering from what experts call sexism, but I can cure you. I will cure you.
Dieser Mann ist so gruselig. Die Aktion nennt sich Zero Tolerance, hat sehr, sehr viel Presse bekommen in letzter Zeit und weil sich das für uns nicht unbedingt einleuchtend angehört hat, sondern vor allem sehr, sehr what the fuckig, haben wir bei Lia Rea nachgefragt. Die hat an den Twitter-Bots für das Peng Collective mitgearbeitet und das erste, was wir sie vor der Sendung gefragt haben, war: Also Roboter gegen Sexisten, das klingt halt alles sehr, sehr lustig, aber wie genau funktioniert Zero Tolerance denn?
Also unsere Programmiererin hat ein Programm geschrieben. Es gibt einen Bot, also ein Computerprogramm, der automatisch Aufgaben abarbeitet, das durch eine Sprachanalyse, die wir zusammengestellt haben, mit Wörtern aus Englischen, Deutschen, lokale Wörter aus Indien, Pakistan, Nigeria und Südafrika, sozusagen Twitter scannt und Users identifiziert, die eine sexistische, gewalttätige Sprache benutzen. Also das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dann haben wir 160 Fake-Twitter-Profile erstellt, die auch von diesem Programm verwaltet werden. Und diese 160 Fake-Twitter-Profile, unsere Trollcoach, schicken dann den Leuten, die wir durch die Sprachanalyse identifiziert haben, immer einen Tweet und sagen, ey, sieht so aus, als du am Trollen wärst, brauchst du Hilfe, und schreiben sie sie in unsere Selbsthilfeprogramm ein. Dann funktioniert das so, einmal, dass diese Menschen eingeschrieben werden, bekommen dann 6 Tage lang jeden Tag einen Tweet und ein Video aus unseren 6 Videos mit dem Trollcoach, der ihnen jeden Tag einen neuen Schritt zur Verbesserung ihres Online- und Offline-Verhaltens erklärt.
Es gibt ja, hast ja auch gesagt, viele Menschen, die sich über Trolle bei Twitter beschweren und sehr, sehr genervt sind, auch von Bot-Armeen, die sie anschreiben und wenn ganz, ganz viele Twitter-Nutzer plötzlich auf sie drauf sich stürzen. Und jetzt macht ihr das im Prinzip ja auch. Ist das nicht so ein bisschen scheinheilig?
Also wir schicken eigentlich nur 2 Nachrichten am Tag pro also pro Troll. Das heißt, wir werden sie nicht mit hunderte von Nachrichten bombardieren. Insofern ist es relativ übersichtlich. Und die Idee war, eben die Trolle zurückzutrollen und mit ihren eigenen Mitteln zu schlagen und ihnen einen Spiegel vorzuhalten. Und andererseits, deswegen haben wir so viele Fake-Twitter-Accounts, damit die Trolle, die wir eingeschrieben haben in das Programm, immer von einem anderen Account angeschrieben werden. Das heißt, so wie Trolle, wenn sie blockiert werden, immer einen neuen Account machen und dann von dem weiter trollen, funktioniert bei uns auch so. Wir schreiben die Trolle, die wir gegeben haben, von einem Account an und dann am nächsten Tag bekommen sie von einem völlig neuen Account wieder eine Nachricht. Und das heißt, wenn sie uns blockieren oder als Spam anmelden, bringt das am Endeffekt nichts.
Aber das ist halt letztlich genau eine Technologie, die man auch benutzen kann, um Leute zu belästigen. Und es ist zumindest theoretisch denkbar, dass in Zukunft so Pöbelhater sagen, naja, hier, die Jungs und Mädchen vom Pen Collective, die haben es halt auch gemacht. Die sind unser Vorbild. Was sagt ihr denen dann?
Na, also wir glauben, dass es nicht die Technik, die gut oder böse ist, sondern das, was man daraus macht. Und Ich meine, natürlich kann es andere Leute geben, die das machen, aber die würden es wahrscheinlich trotzdem machen.
Meinst du, dass ihr es schafft, damit wirklich einen Troll davon abzubringen, zu trollen mit diesen Videos, mit dieser Aktion?
Also, naja, wir freuen uns natürlich über jeden einzelnen Troll, den wir sozusagen auf einen guten Weg bringen können. Das ist aber sehr unwahrscheinlich. Also das war auch nicht das Ziel der Kampagne. Das Ziel der Kampagne, also oder die ersten Adressaten der Kampagne waren eigentlich eher die Leute, die von diesem Problem betroffen worden sind und die Online-Attacken erlitten haben. Und denen wollten wir sagen, ey, ihr seid nicht alleine, ihr müsst nicht in der Ecke gedrängt bleiben und ihr habt nicht als einzige Möglichkeit nur das Schweigen und das Blocken. Wir wollen euch ein Ermächtigungstool geben, um zurückzuantworten, um eine Widerrede zu schaffen und um souverän und mit Ironie über das Problem zu stehen.
Ja, wie waren denn eigentlich die Reaktionen der Trolle darauf und die da betroffen?
Also in der ersten Stunde haben wir super viele dankbare E-Mails und ganz viel Anerkennung und Zumut von Leuten aus der ganzen Welt, Brasilien, Argentinien und so weiter, die das Tool doch nützlich fanden und entlastend fanden. Und ab der zweiten Stunde haben sich die Trolle dann auch bei uns gemeldet und haben angefangen, super viele wutige Tweets zu schreiben. Irgendwann haben sie unseren Hashtag genommen und immer so Leichenbilder darunter gepostet, damit, wenn man die Aktion verfolgen will, ganz unangenehme Sachen sieht. Also sozusagen, wir haben auf diese zwei Wege in beide Richtungen die Bestätigung bekommen, das Problem gibt's und die Betroffenen freuen sich.
Das ist echt so krass. Ich meine, das kannst du dir nicht ausdenken. Programmieren Leute Twitter-Bots, um Trolle zu bekämpfen und Betroffenen Mut zu machen, das ist eine tolle Sache, und werden dafür dann natürlich selber endlos getrollt. Das war Lia Rea vom Peng Collective aus Berlin, die uns von Zero Tolerance erzählt hat, eine Aktion, die, naja, vielleicht nicht Trollerei und Sexismus für immer beseitigen wird, aber ein bisschen Humor ins Thema bringt, vielleicht Betroffenen ein bisschen Mut macht. Die Links zum Trollcoach und den gruseligen Videos, die findet ihr auf trackback.fritz.de.
Und wenn ihr mögt, könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, weil ich finde es tatsächlich so ein bisschen, auch wenn es erklärt wurde, jetzt ein bisschen schwierig, dieses sozusagen, wir gehen mit Mitteln gegen jemanden vor, wo man eigentlich auf den ersten Blick sagen würde, ah, das klingt ein bisschen komisch. Mhm. Und wenn ihr gerade auf trackback.fritz.de seid, könnt ihr auch die nächste Netzmusik runterladen von Moon I Mean, Wrong Concept.
Just your mind, but I wish it just your mind.
Reggae aus Rom, das klingt alles erstmal seltsam, macht aber verdammt viel Sinn. Das zeigen Moon I Mean auf der ersten gleichnamigen Platte. Combo hat sich im vergangenen Jahr gegründet, zum Start 4 Songs eingespielt, alle irgendwo zwischen Reggae und Soul. Download-Link gibt's im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de.
In der nächsten Woche ist für uns, mit uns meine ich erstmal Dennis und mich, aber vielleicht auch für euch eine ziemlich gute Zeit, denn dann geht's hier in Berlin ganz viel um Computerspiele. Es ist nämlich wieder International Games Week. Eine Woche lang gibt's viele unterschiedliche Veranstaltungen, einige über Business, über E-Sports, über Karriere in der Spieleindustrie. Dennis, du warst da auf der Pressekonferenz. Mhm. Der Business-Teil ist der Quo Vadis, glaube ich, von der Games Week.
Genau, ja.
Und hast dir das Programm angeschaut. Woraus besteht das denn? Was kommt da alles?
Genau, also da gibt's ja eben diese Klassiker der Games Week. Quo Vadis hast du schon genannt. Das ist so ein Business-Ding, geht am Dienstag los, da kommen dann die Macher vom letzten Call of Duty vorbei, erzählen dann von der Entwicklung. Auch die Dragon Age Macher sind auch da.
Ah.
Alles so ein bisschen expertig, das Programm. Dann gibt's das Games Fest im Computerspielemuseum. Das ist mehr so ein Spiele-Fan-Ding. Da kommt dann der Let's Player Pete Smead vorbei. Ich weiß, ist jetzt nicht so dein Ding, aber der spielt dann Witcher 3 auf
was,
der Bühne.
Was? Witcher 3? Oh mein Gott, ich muss da hin!
Ja, da ist es wirklich so ein Spiel, da sind gerade alle wirklich ganz, ganz gespannt drauf. Und es gibt halt wieder das Amaze, so ein Festival über verrückte, experimentelle Spiele. Da will ich gleich noch ein bisschen mehr drüber erzählen. Und daneben gibt es dieses Jahr aber ein paar Neuerungen, die auch sehr spannend sind.
Aha, da wäre ich mal wirklich interessant, weil das ist tatsächlich dieses Programm, was du gerade erzählt hast, das, was man aus den letzten Jahren auskennt. Der Business-Teil irgendwie, Computerspielmuseum macht so ein bisschen Krams und dann Amaze. Was ist denn Neues dazugekommen?
Es gibt so ein paar neue Veranstaltungen, die fliegen gerade so ein bisschen unterm Radar. Da finde ich zwei Sachen interessant. Womanize, das ist so eine Veranstaltung im Rahmen der Quo Vadis, die Frauen helfen soll, in die Games- und IT-Branche einzusteigen mit Workshop und mit so einem Netzwerks-Event. Sehr gute Initiative. Die Macherin davon, Ruth Lemon, die war auch mal hier bei Trackback zu Gast. Können wir auch alles im Blog verlinken. Und zum ersten Mal ist E-Sports auch ein Thema. Da gibt's ein Turnier in der Meltdown-Bar in Neukölln und auch so eine Talkrunde mit E-Sportlern, wo es darum geht, wie werde ich eigentlich so ein Sportler, der für Geld und Ruhm League of Legends spielt oder Counter-Strike und so. Und was gehört dazu? Wie verdiene ich da Geld? Auch ein wahnsinnig wachsendes Gebiet gerade.
So, jetzt ist also diese Woche voll. Es ist nur begrenzt Zeit. Ich nenne das, wenn ich vor solchen Entscheidungen stehe, immer schön Optionsparalyse, weil ich dann gucke wie ein Kaninchen so, was soll ich jetzt machen? Dennis, ich vermute, du hast ein Highlight. Ich möchte trotzdem mal aus deinem Mund hören. Welches ist das?
Es ist das Amaze.
Ich
mag das wirklich. Seit mehreren Jahren gibt's das schon und ich liebe das wirklich jedes Mal. Das ist dieses wirklich verspulte Indie-Games-Festival in der Urban Spree in Friedrichshain. Da gibt's diese irren Spiele-Experimente zum selber ausprobieren. Von Donnerstag bis Samstag ist das. Und über eins der Spiele habe ich mit Thorsten Wiedemann, dem Veranstalter, gesprochen.
Wir haben einen Sarg und dann bist du in so einem Sarg drin und wenn du die Brille aufziehst, dann fühlst du dich, als wärst du im Sarg eingeschlossen und du musst dich mit deinem, glaube ich, mit deinem Mobiltelefon irgendwie dann sozusagen raus telefonieren und irgendwelche Leute erreichen, damit die dich finden und dann kannst du dann wieder in die frische Luft.
Ja, Markus, du wärst dann verloren, weil du hast dein Telefon vergessen.
Oh mein Gott!
Ja, also großartige, verrückte Ideen mit Virtual Reality. Ich mag das wirklich sehr. Aus Transparenz muss ich wirklich dazu sagen. Letztes Jahr, da war ich auf ein paar Panels zu Gast und für dieses Jahr, da habe ich mitgeholfen, so eine kleine Zeitung über Indie-Games fürs Amaze zu machen. Da fließt aber kein Geld. Für mich, ich bin einfach begeistert von dieser Veranstaltung.
Selbstausbeutung,
yay! Ja, und genau, für experimentelle Spiele, wenn ihr euch das anschauen wollt, das ist einfach eine super Veranstaltung.
Ich kann es wirklich nur empfehlen. Letztes Jahr zum Beispiel gab es keinen Sarg, sondern man musste in so eine Stoffbahn krabbeln und war dann eine kleine Raupe. Das gibt's da wirklich, also sehr, sehr cool. Guckt euch das mal an, die ganzen Links zu den Veranstaltungen packen wir euch auf trackback.fritz.de und wenn ihr jetzt Bock bekommen habt, da hinzugehen, aber denkt, oh nein, ich habe kein Geld, wir verlosen Tickets fürs Amaze, 2 fürs ganze Festival und jeweils 2 Tagestickets für Freitag und Samstag und 5 Tickets fürs Gamefest im Computerspielmuseum haben wir auch noch. Schreibt einfach an den irren Typen, der mir gegenüber steht, Dennis, eine Mail. dennis.kogel@fritz.de. Bis Sonntagabend habt ihr Zeit und dann könnt ihr vielleicht ein Ticket abstauben.
Genau, und ihr könnt euch das alles nochmal so ein bisschen überlegen, während wir so ein bisschen Musik machen, und zwar von Daily Chaos Delivery. Plastic Houses heißt der Song. Ist nämlich Netzmusik. Viel Spaß damit.
plastic houses warm, early crumble. The tricks are a burden for you, and everything is fake. I'll see you after all, and everything is lost. I'm gonna lose control. Hours, these plastic houses, toys, all in silence, until we're shaking. Everything is fake, it's melting with the sun. Everything is strange, just listen to the talks. It's coming to my head. To change the world, it's gonna be a strange. I'll see you in the dark, and everything is lost. We're laying on these walls. It's coming to my head.
Das ist Musik, die würde man so einsortieren unter Classic Pop Rock. Und das klingt ein bisschen gruselig, weil das erinnert so ein bisschen an damalige Musik, so Bon Jovi, Aerosmith und so. Aber wenn eine Band sich nur am Stil dieser Größen orientiert und dann mit Elektronika und Indie-Einflüssen experimentiert, dann wird es doch schon wieder so ein bisschen interessant.
Ja, und genauso haben es jetzt Daily Chaos Delivery, Chaos mit einem K, gemacht, auf ihrer neuen EP Plastic Houses. Die gibt es jetzt zum Download. Das sind wirklich 5 kleine Hits, die den, ja, die diesen Classic Rock feiern.
Fritz Trackpick. Blogger privat.
Ja, Blogger privat. Letzte Woche, da war Milena Heißerer da vom Amazed Mac und sie hat uns gesagt, mit wem wir heute unbedingt sprechen sollen in dieser kleinen Rubrik, wo wir Leute im Netz vorstellen, die irgendetwas Tolles machen. Und Milena Heißerer hat eben Folgendes gesagt.
Da würde ich Carola von Vienna Wedekind vorschlagen. Die hat einen sehr, sehr, sehr schönen Blog aus Wien und ist eine meiner absoluten Lieblingsbloggerinnen.
Na, der Empfehlung sind wir doch gerne gefolgt. Darum herzlich willkommen und guten Abend, Carola von Vienna Wedekind. Hallo.
Ja, hallo, liebe Grüße aus Wien.
In deinem Blog kann man lesen, eigentlich bist du ja Schauspielerin. Wie bist du denn dann zum Bloggen gekommen?
Also ich habe mir gedacht damals, ich brauche unbedingt ein Hobby, weil irgendwie mein Leben so ganz und gar Schauspiel war. Und ich habe vor Schauspiel, habe ich Fotografie studiert und dachte mir, okay, wenn ich einen Blog mache, dann muss ich irgendwie automatisch Content produzieren oder Fotos machen und zwinge mich somit quasi zu einem Hobby. Und ja, und es hat auch wirklich gleich Spaß gemacht und ja, hat die Leute interessiert.
Und das, also das,
aber es kam aus so einer Laune raus, einfach irgendwie noch was anderes zu machen neben Schauspiel.
Okay, aber das mit dem, dass es die Leute interessiert, das kannst du ja wirklich zu Recht sagen. Das läuft ja relativ erfolgreich bei dir, das Bloggen. 2011 hast du angefangen, 2013 hast du einen Award gewonnen fürs beste österreichische Fashion-Blog und jetzt hast du auch einen eigenen Shop, du hast Kooperationen mit Modelabels, du reist durch die Welt nach Paris und so. Wie kam das mit dem Erfolg?
Ich glaube, das ist so ein, generell so ein Schneeball-Ding. Also man wird irgendwo gefeatured oder es schreibt ein Magazin über einen und es liest dann wieder jemand anderer, der dann sagt, oh, finde ich eigentlich auch spannend und der möchte dann auch über einen berichten. Dadurch, dass ich viel rumreise, lerne ich natürlich auch andere Leute kennen, andere Journalisten auch, die dann darüber berichten. Also ich glaube, so bekommt man Aufmerksamkeit und so wird das Ganze größer oder andere Kooperationspartner werden aufmerksam. Also irgendwann kommt das Ding dann ins Rollen und wird dann immer schneller und
größer. Das hört sich so an, als ob als du den Preis gewonnen hast, sozusagen, war eigentlich schon alles klar. Wie ist denn das, wenn man jetzt sozusagen das beste österreichische Fashion-Blog ist? Hat das noch irgendwelche Auswirkungen oder ist es einfach nur ein Label, das man sich drauf pappen kann?
Ja, also ich gebe im Grunde gar nicht so viel auf Auszeichnungen. Es ist jetzt, kann man sich am Ende des Tages jetzt auch jetzt kaufen. Also das heißt, aber ich meine, in dem Fall hat es mich sehr gefreut, weil es war eine Mischung aus Jury-Voting und Leser-Voting und das ist ja im Grunde das Wichtigste, dass die Leser sagen, hey, das finde ich cool. Aber letztendlich ist ein Preis ja auch nicht so wichtig. Also ich gebe, mir selber ist es jetzt nicht so wichtig, aber es hat mich schon auch gefreut und ich bin dann zur Fashion Week nach Berlin gereist in dem Rahmen und
Also ich muss halt so ganz ehrlich zugeben, für mich sind so Mode-Blogs sind so ein Mysterium. Ich mag die Bilder sehr gerne. Ich finde Mode an sich auch irgendwie interessant und cool. Aber ich kenne mich halt auch überhaupt nicht aus. Was macht dich eigentlich so als Vienna Wedekind als Mode-Bloggerin besonders? So, was hast du, was andere nicht haben?
Also ich glaube, bei mir, was spannend ist oder was die Leute interessiert, ist eben mein kreativer Zugang. Also dass ich eben Schauspielerin bin und versuche in den Outfit-Posts oder auch generell auf dem Blog selber einfach ganz viel Kreatives reinzubringen. Ich gebe mir auch immer sehr viel Mühe mit jedem Shooting, dass ich Geschichten erzähle. Mir ist das eigentlich das Wichtigste für mich als Schauspielerin und für mich als Vienna Wedekind, Geschichten zu erzählen. Und ich glaube, das ist das, was mich sehr speziell macht im Vergleich, dass ich mir mit den verschiedenen Artikeln sehr Mühe gebe, irgendeine Stimmung zu erzeugen oder irgendwas rüberzubringen. Ja, mit so kreativen Aspekten einfach.
Du schauspielerst, du bloggst, dazu musst du auch diese Fotos machen. Was machst du, wenn du weder das eine noch das andere machst oder gibt es das gar nicht mehr?
Ich meine, es überlappt schon alles sehr. Also ich habe lange immer gesagt, ich atme Schauspiel. Also man ist es eigentlich immer und man ist eigentlich auch immer Blogger. Also man hat ja auch immer das Handy irgendwie mit und dann gibt es ein Instagram-Foto. Also es ist überall Inspiration, überall ist irgendwas fotografierenswert oder irgendwas, was ich mir aufschreiben muss, was ich beobachtet habe. Also es ist ganz schwer zu sagen, so jetzt bin ich das und das mal nicht. Aber weil es bin ja auch ich, Carola, alles. Aber ich mag spazieren gehen, ich mag reisen, also mit meinem Freund und Hund gehe ich mal gerne raus und schalte ab und habe keine elektronischen Geräte bei mir und lesen und so. Also es gibt auch ganz, ganz viel Nicht-Online-Welt in meinem Leben und das finde ich auch ganz wichtig.
Das ist total super. Bist du bereit für die famose Kurzfragerunde?
Ja.
Okay. Heißt es der oder das Blog?
Der Blog.
Okay. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Welche soziale Netzwerke nutzt du am meisten?
Instagram.
Windows, Linux oder OS 10?
OS 10.
Welches Videospiel hast du zuletzt gespielt?
Videospiel? Heavy Rain.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Unverschlüsselt.
Freiheit oder Sicherheit?
Freiheit.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Fotos später noch einmal siehst?
Aha.
Welche Seite geht bei dir als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Google.
Was ist der nächste Blog, Podcast oder sonst irgendwas, was Leute im Internet treiben, was in der nächsten Woche an dieser Stelle hier unbedingt vorstellen müssen?
Ich würde vorschlagen, die Marion von Lady Venom. Das ist eine ganz großartige österreichische Instagramerin, die fantastische Bilder hat und eine wahnsinnig schöne Bildsprache. Und die hat sicher sehr, sehr viel Spannendes zu erzählen.
Und wenn sie keine Zeit hat, weil sie fantastische Fotos machen muss?
Wenn sie fantastische Fotos macht, dann würde ich Nike von Mrs. Jane Wayne fragen.
Mhm, warum ist die cool?
Weil die Nike ist für mich so eine super Powerfrau und vor allem ein Herzmensch. Und also mit der, glaube ich, kann man Pferde stehlen und die ist super, also ich kenne sie auch ein bisschen zumindest, und die ist super nett und trotzdem an den Boden geblieben und macht aber trotzdem ganz, ganz tolle Sachen. Und ja, die ist so ein Wirbelwind, die irgendwie alles kann.
Fantastisch.
Also die finde ich ja spannend.
Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Carola von Vienna Wetterkind war das. Und den Blog zum, den Link zum Blog von Carola, den findet ihr im Blog zu unserer Sendung trackback.fritz.de. Und morgen um diese Zeit, da hört ihr hier Unsigned. Das ist so eine Sendung, in der Christoph Schrag Bands ohne Plattenvertrag vorstellt. Und morgen gibt's da Hip-Hop von Basteln. Das ist so ein Name, der zum Musiker ganz gut passt, weil der bastelt die Songs zusammen aus alten Jazz-Samples. Und ob euch das gefällt, das könnt ihr jetzt testen mit Kopflos von Basteln.
Dreh mich im Kreis, so wie Mobile. Das Ganze anzuhalten, wär doch schon okay. Erstmal zudrehen, wo sind die OCB? Und es geht immer weiter wie ne Odyssee. Schalt mich ab und fahr unter Normal. Null die Trägheit an Bord und ganz ohne Tarnung. Ich höre die Signale, erkenn jene Warnung. Ich kann nur warten, es geht auf und ab wie Fahrstuhl. Halt es am Laufen, auch wenn ich steh. Wird mich besaufen, doch es gibt nur Tee. Spiele russisch Roulette mit meiner MPC. Das ist unendlich, so wie das WWW. Rauf und runter, vor und zurück. Ey, der Kopf ist gespalten, der Kopf ist gefickt. Der Kopf ist erhoben, der Kopf ist geknickt. Der Kopf ist doch oben, es kommt dann auf die Sicht. Reflect, flex, fresh as a baby. Alles seitenverkehrt, das ist die Seite nicht wert. Und ich reite auf dem Sofa durch ein treibendes Meer. Bewaffnet mit dem Blatt und einem Füllfederschwert. Überlistig den Feind als trojanisches Pferd. Mord und Totschlag wie Itchy und Scratchy. Nur in groß, direkt auf dem Flatscreen. Im Jazz verankert wie The Great Gatsby. Das ist the message, nur weniger catchy. Hab arme Beine und ein Bauchgefühl. Mach nur Musik, denn ich brauch nicht viel. Hab arme Beine, was fehlt dann noch? Hab arme Beine, wo ist der Kopf? Reflect, flex, fresh as a baby. Say what you say, what you want to say. Reflect, flex, ich sag's nur noch mit das Red Line.
Kopflos war das von Basteln und das ist auch das Ende dieser fantastischen Trackback-Sendung mit Markus Richter.
So ein bisschen Eigenlob ist ja immer gut.
Ich finde, das haben wir durchaus verdient.
Wir haben das so großartig. Du hast viel von Caro Corneli gelernt, oder?
In den 5 Minuten, in denen ich mit Caro geredet habe, habe ich sehr viel von ihr gelernt. Ja, das stimmt.
Verstehe. Sehr schön.
Genau, das war's von Trackback. Wir könnten das alles nochmal nachlesen und nachhören im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Aber bevor wir uns verabschieden, gibt es noch eine allerletzte Musik aus dem Internet, eine Netzmusik, und das ist Mad Pigs Project. Die haben einen Wunsch: die wollen ins Radio, und das ist okay, das gönnen wir denen jetzt auch mal, weil auf ihrer aktuellen selbst benannten EP, da bewegen sie sich soundmäßig einmal durch die Top 20 der Charts und bedienen alles, was gerade angesagt ist.
Also pompende Beats, Saxophon-Soli, bisschen David Guetta, den Leuten gefällt's, ihr Top-Hit hat schon über 200.000 Klick. Wenn ihr euch noch mehr hören wollt, dann geht mal zu unserem Blog, tracktrack.fritz.de, da gibt's den Link zum Jamendo-Profil. Hier jetzt also The Mad Pigs Project mit Wish You Were Here. Tschüss!
Ciao!
Not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face here before me. I long for the times you held me in your arms. Whoa.
was hört man?